Kein Passwort, kein Zutritt.
Das war ein Zitat von der fetten Dame.
Braucht ihr jemals ein edles Herz und stählerne Nerven? Dann ruft Sir Cadogan.
Das war ein Zitat von Sir Cadogan. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind die fette Dame und Sir Cadogan. Wir haben die beiden nämlich wieder in eine Folge zusammengepackt, denn das hatten wir ja letzte Folge auch schon. Alleine würden sie vielleicht nicht genug Stoff für eine lange Folge bieten, deswegen dachten wir uns zwei Gemälde mit einer Klappe geschlagen.
Ja, und irgendwie passt das ja chronologisch auch ganz gut aneinander. Also
die passen sehr gut zusammen, die zwei. Also nicht auf einer Love-Interest-Ebene, sondern thematisch.
Nein.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Nein, ich auch nicht. Also shippen wir die offiziell? Nein, tun wir nicht. So. Wir beginnen heute mit der fetten Dame.
Genau, und später, wenn sie dann quasi als Bild verewigt sind, die beiden, dann wechseln wir über in die Bücherchronologie. Also dann besprechen wir sie Buch für Buch.
Genau. Okay. Wir wissen leider nicht so recht, wie die fette Dame heißt.
Dann müssen wir uns natürlich einen Namen ausdenken.
Ja, natürlich, Antonia. Und da komme ich auch direkt zu meiner Geschichte. Weil ChatGPT ist ja ein richtig cooler Dude. Der hat nämlich, wir kommen später noch zu einer kleinen KI-Geschichte, und irgendwie hat mein Chatty es als gegeben dann angesehen, sich einen Namen auszudenken. Ungefragt. Ich habe ihn nicht gefragt. Kannst du mir einen Namen geben? Nein. Und das habe ich direkt am Anfang gemacht, vor der Vorbereitung, und hatte dann den Namen bekommen für die fette Dame, und der heißt Belinda. Mein Chatty sagt, die heißt Belinda. Der hat ganz natürlich, hat der von Belinda gesprochen, war am Anfang voll verwirrt, und dann im Kontext wurde mir klar, ja okay, das muss die fette Dame sein. Mein Chatty denkt, sie heißt Belinda, und ich weiß nicht genau warum. Und immer wenn ich was gefact-checkt habe oder wollte, dass er mir irgendwie eine Quelle raussucht, eine bestimmte oder so, hat er halt immer von Belinda gesprochen, als ob das total natürlich ist.
Wenn jetzt irgendjemand anderes fragt, hat die fette Dame eigentlich einen Vornamen, sagt er so, hey, ja klar, Belinda, weiß doch jeder.
Ja, eben, weil wenn du sie dann so fragst, keine Ahnung, hat die noch was anderes an, außer ein rosanes Kleid, weil ich keinen Bock hatte, das alles nachzuschauen, zum Beispiel, dann hat er gesagt, nee, Belinda hat rosa Kleider an.
Geil. Also, Chatty ist einfach schon Teil unseres Podcasts. Wir können demnächst einfach sagen, und wir sind die Schokofrische, und dann aber irgendwie, hi, wir sind Amber, Antonia und
Chatty.
Aaron oder so.
Aaron?
Der muss ja auch mit A anfangen, ist ja wohl klar.
Ah, oh ja, stimmt. Ja. Oder Adam.
Adam. Schön. Ja, okay, aber dann muss ja die fette Dame jetzt Belinda heißen. Anders geht's ja jetzt gar nicht.
Genau. Und es ist ja gar nicht so einfach zu sagen, wann Belinda geboren ist. Irgendwann wahrscheinlich 19. Jahrhundert rum.
Ja, zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich, ne? Also kommt immer darauf an, ob man jetzt sich so auf den Film beruht, weil da weisen ja ihr Kleid oder ne, das, der Hintergrund so ein bisschen auf
die Epoche hin. Ne?
Genau, ja. So ein bisschen barock oder viktorianischer Stil.
Ja, 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 klar.
Und deswegen ist es wahrscheinlich 17. bis 19. Jahrhundert, aber auch das sind zwei Jahrhunderte, das ist eine sehr lange Zeit.
Ja, absolut.
Ja, wir wissen es nicht so genau.
Da kann viel passieren in den Jahrhunderten. Naja.
Ja, wir kennen sie als das Porträt, welches den Gryffindor-Gemeinschaftsraum bewacht.
Genau. Und von ihrem Aussehen wissen wir jetzt auch nicht so sehr viel. Was wir aber wissen, ist, dass sie eine dicke Frau ist mit rosanem Kleid.
Ich finde es umso wichtiger, dass wir jetzt immer Belinda sagen, weil fette Dame ist nicht sehr schmeichelhaft.
Nee, tatsächlich. Aber ich finde, Belinda ist ein toller Name. Ich finde, das passt zu ihr, und wir führen das jetzt einfach ein. Und das hört sich dann vielleicht auch im Verlauf der Folge einfach schöner an, wenn man Belinda sagt. So ein bisschen persönlicher auch.
Ja.
Und nicht so auf ihr Aussehen reduziert.
Richtig.
Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht. Und beim Patronus habe ich mir überlegt, das war auch mein erster Gedanke, ich habe gar nicht weiter drüber nachgedacht. Ich finde, zu ihr passt auch eine Taube. Ich habe an so eine, okay. Die so gurren und so.
Ja, stimmt.
Und so pickend so. Stopplaufen. Weiß nicht warum. Ich habe dran gedacht. Ich fand es sofort gut.
Ich habe an einen Flamingo gedacht, weil der so ein bisschen exzentrisch ist und auch so präsent, ja, aber nicht besonders gefährlich. Und er flattert bei Gefahr sofort weg.
Ja, voll gut. Wegen dem Rosa auch.
Mhm.
Das finde ich gut. Ja, und wir haben beide an Vögel gedacht. Also anscheinend. Ja,
das stimmt. Es muss ein Vogel sein. Ja. Aber ihr wisst es ja jetzt. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare oder auch bei Campfire, was ihr als Patronus seht.
Genau. Und als Irrwicht habe ich mir überlegt, zeitweise ist es bestimmt Sirius Black.
Mhm.
Und sonst könnte ich mir vorstellen, dass sie schon große Angst davor hat, dass ihr Gemälde abgehängt wird. Und sie alleine irgendwo versauern muss, abgeschieden von ihren Freundinnen, ihrer Freundin. Und ja, da dachte ich mir so, das ist es.
Passt ganz gut zu meinem Irrwicht. Ich habe es ähnlich gesehen, und zwar nämlich ein zerrissenes Porträt.
Ja.
Das könnte natürlich einerseits dafür stehen, dass sie in Vergessenheit gerät und sich keiner so um ihr Porträt kümmert. Ne?
Genau.
Und das könnte ja auch so ein bisschen spiegeln diese größte Angst, die sie vielleicht zu Lebzeiten hatte, so, ne, nicht wichtig zu sein oder
total,
ne, sowas. Und ja, die Angst, dass das Bild zerstört wird, hat sie ja auf jeden Fall auch als Gemälde.
Genau. Und im Spiegel hatte ich mir überlegt, könnte sie sehen, dass ihre Aufgabe als Porträt und Wächter des Gryffindor-Turms einfach mehr gewertschätzt wird, dass man auch mal nach ihrem Wohlbefinden fragt, dass man ihr vielleicht auch Geschenke macht. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll mit, ne, aber zumindest, ich glaube, sie würde die Geste toll finden. Und allgemein, dass man ihr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt im Alltag. Ich glaube, das fände die gut.
Ja, oh, meinst du, man kann Gemälden etwas schenken, indem ich male jetzt was und das hänge ich einfach als Porträt neben sie und dann kann sie das nutzen, wenn es jetzt so ein magisches Porträt ist, also natürlich ich als Muggel nicht, aber wenn ich jetzt ein berühmter Zaubermaler bin, dann könnte ich das vielleicht einfach malen, sodass es auch ein bewegliches Bild ist und dann kann sie es nutzen, weil die können ja auch die Porträts wechseln, ne?
Ja, ja, genau. Ja, vielleicht könnte das so sein. Das wäre natürlich toll, das fände die bestimmt klasse.
Stimmt, das finde ich auch sehr gut, ja. Ich habe passend zu meinem Irrwicht, wo sie ja so Angst hat, nicht wichtig zu sein, dass sie halt eben, ja, ob sie jetzt berühmt ist, aber dass sie halt auf jeden Fall begehrenswert ist und bekannt und populär und sowas. Angesehen einfach. Wir wissen natürlich gar nichts über ihr Leben in ihrer Kindheit oder über ihre Familie. Aber ich habe mir vorgestellt, wenn so ein Porträt von ihr gestaltet wurde, dann war sie mit Sicherheit irgendwie wohlhabend oder sie kam vielleicht sogar aus einer adligen Familie oder war zumindest irgendwie angesehen in der damaligen Zeit, weil ich glaube, das war auf jeden Fall auch damals nicht normal, dass so ein aufwendiges Zaubererporträt von einem erstellt wurde.
Ja, da gehe ich mit. Ich habe mir auch überlegt, dass sie vielleicht in einer stolzen und traditionellen Familie aufgewachsen ist, weil sie hat ja später schon eine sehr wichtige Aufgabe und ich könnte mir vorstellen, dass es dass nicht jeder einfach so später das Porträt von Gryffindor wird. Ja, deshalb könnte ich mir das gut vorstellen. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, ich stelle mir ihr Familienleben auch sehr einsam vor. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass sie keine Geschwister hatte oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihre Eltern jetzt ihr auch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Ja.
Weil sie ja später durchaus, also sie mag das ja schon, wenn man nett mit ihr ist und sie hat ja auch ein kleines Alkoholproblem und so und es kommt ja auch nicht von ungefähr.
Ja, das stimmt.
Mit 11 Jahren kommt sie dann ja vermutlich nach Hogwarts.
Mhm.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Gryffindor war.
Eigentlich muss das ja so sein, ne?
Ja, du kannst ja nicht als Ravenclaw mit den ganzen Geheimnissen von Ravenclaw plötzlich im Turm von Gryffindor hängen. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, sie ist eine Gryffindor gewesen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sie auch eine loyale Gryffindor war, dass sie ja vielleicht irgendwie mutig war und ruhmreich.
Weißt du, was wild ist? Dass als sie ja in Gryffindor war, dass es ja einen anderen Zugang zum Gemeinschaftsraum gegeben haben muss, weil es natürlich ihr Porträt da noch nicht gab, ne?
Ja, war ein anderes Porträt. Das
ist vielleicht auch interessant.
Ja, vielleicht war das ihr größter Wunsch als Schülerin, irgendwann mal als Porträt
so will ich auch mal
zu
werden.
Enden.
Witzig.
Über das Leben von Belinda wissen wir natürlich nicht so viel, leider. Deshalb haben wir uns überlegt, wir machen da wieder was mit KI. Und da habe ich mir eine kleine Geschichte von Chatty geben lassen. Es ist dramatisch, es ist witzig, es ist total bescheuert eigentlich. Ich lache mich jetzt schon tot. Es geht um einen Morgen, einen Mittag und einen Abend, ne, weil ich wollte den ganzen Tag abbilden, was sie so den ganzen Tag treibt. Mhm. Also, es fängt an. Dramatischer Morgen. Bevor sie zur Türhüterin von Gryffindor wurde, war sie eine Legende auf zwei Beinen. Ich glaube, der Chetty hat sich sehr am Film orientiert. Ja. Zumindest in ihrem eigenen, hervorragend gepflegten Tagebuch. Ihr Name war Dame Belinda von Blubberstein, Trägerin des Ordens für künstlerisches Übermaß und stolze Besitzerin von 7 identisch rosafarbenen Seidenkleidern. Für jeden Wochentag eins, denn wahre Eleganz kennt keine Wiederholung. Belindas Tage begannen nicht, sie wurden eröffnet. Punkt 10 Uhr, denn keine große Diva steht vor dem Sonnenaufgang auf, schlug sie die Vorhänge mit einem Schwung ihres Zauberfächers zurück. Offenbar hat sie auch keinen Zauberstab, sondern einen Zauberfächer. Mhm. Sonnenlicht ergoss sich auf den glitzernden Teppich und Belinda trat ins Licht wie auf eine Bühne. Guten Morgen, ihr Sterblichen, rief sie mit erhobenem Kinn und ausladender Geste. Ein verwirrter Eulenbote draußen im Baum verlor fast den Brief im Schnabel. Dann folgte das tatsächliche Einsingen, kein schnödes Do-Re-Mi, sondern dramatische Tonleitern mit Worten wie Ruhe, Würde, Bilanz. Ihre Stimme hallte durch den Turm, begleitet von Rascheln ihrer Seide bei jeder Bewegung. Es ist total verrückt.
Aber es ist witzig, dass man merkt natürlich schon die Parallele zum Film.
Ja, ich wollte auch nicht so lange dran rumspielen, weil ich immer denke, so die erste Version ist die lustigste. Und ich habe mich aber auch
gefragt, in dem Moment, woher die das im Film überhaupt nehmen.
Ja, keine Ahnung.
Da ist sie ja so eine Opernsängerin quasi.
Ja, genau. Ich finde das auch für den Film halt richtig
cool. Sehr unterhaltsam, ja.
Weil fürs Buch macht das gar nicht so viel Sinn, weil du das ja gar nicht, das kannst ja ein Buch so singen, gar nicht so doll rüberbringen. Aber im Film ist es sehr unterhaltsam. So, und dann kommt quasi die Mittagszeit. Der Tag hatte mit Anmut begonnen, wie immer, doch zur Mittagszeit spürte Belinda etwas in ihrer Brust brennen. Kein Herzschmerz, keine Wut, Inspiration. Das Treppenhaus hat heute Klang. Sie lauschte, eine Eule flatterte und Belinda hob das Kinn. Jetzt oder nie. Mit der Eleganz einer übermotivierten Ballettfee rauschte sie die Treppe ihres Wohnhauses hinab. In einer Hand ein Zauberstab, in der anderen einen bestickten Fächer, ihre Stimme schon aufgewärmt. In der Mitte des Treppenhauses, eine marmorne Plattform, für Belinda eindeutig eine Bühne, blieb sie stehen, schloss die Augen, hob die Arme und rief: Das ist mein Lied an die Schwerkraft. Ich check's nicht, okay. Muss ich ehrlich sagen. Was folgte, war eine dramatische Eigenkomposition, ein musikalisches Stück über das Leiden auf hohen Absätzen, das tragische Flattern von Umhängen im Wind und die verbotene Liebe zwischen einem Vorhang und einem Staubwedel eines Erstklässlers. Keine Ahnung. Mhm. Ihre Stimme straubte sich so durch 3 Stockwerke, Fenster klirrten, eine Rüstung kippte um, irgendwo warf jemand ein Kissen aus dem Fenster. Belinda verbeugte sich tief, als wäre sie in der Londoner Zauberoper. Ihr dürft atmen, meine Lieben, sagt sie dann noch. Und abends, nachdem sie sich natürlich umgezogen hatte, Rosé mit silbernen Pailletten, Abendgarderobe nicht Tagesseide, setzte sich Belinda ans Klavier. Es war verzaubert, aber sie bestand darauf, selbst zu spielen oder zumindest zu drücken, was wie Tasten aussahen. Vor ihr auf dem Sofa kitzen Sir Mouncington, Madame Fellchen, Puschelina, Tinte, Baron Krall, Miu Miu und Reginald der Dritte, ihre 7 Katzen, das habe ich mir selbst ausgedacht, ich wollte, dass sie Katzen hat.
Sehr schön.
Allesamt benannt nach historischen, unbedeutenden Zauberern und sehr selbstbewusst. Für euch, meine flauschigen Musen, rief Belinda und begann mit einem sanften, selbstkomponierten Stück. Sandpfoten, leise Helden. So geht das Lied. Ich habe euch die Strophen jetzt erspart. Mhm. Die Katzen schnurrten, Reginald der Dritte sprang auf die Tasten, Puschelina legte sich auf das Notenblatt, Belinda streichelte sie alle liebevoll und sang weiter, als wäre das alles Teil der Show.
Mhm. Wild. Ja, es ist witzig. Also, ich liebe ja, wie kreativ ChatGPT ist. Das sind ja so Ideen, auf die würde man jetzt vielleicht so nicht kommen. Ich finde es herrlich.
Nee, auf das kommt wirklich keiner.
Nee. Aber ich muss schon sagen, hast du die vierte Dame beim Lesen der Bücher so gesehen wie die Filmversion?
Nee, gar nicht. Ehrlich gesagt, habe ich mir über die fette Dame in den Büchern auch vorher nie Gedanken gemacht. Nee. Das kam erst jetzt mit der Vorbereitung.
Ja, wobei ich auch sagen muss, so im ersten Film, da ist sie ja noch ganz anders.
Ja, total. Ist ja auch eine andere Schauspielerin.
Und da fand ich sie aber auch nicht passend. Weil natürlich ist sie dann im dritten Teil ja schon auch dramatisch so, als sie angegriffen Mega. Wird. Aber es ist jetzt nicht wie im ersten Film. Im ersten Film finde ich sie sehr dröge. Ich hätte so eine Kombination gesehen aus erstem und dritten.
Aber im dritten, finde ich, ist sie auch zu fröhlich. Weil es ist ja im Prinzip erstmal keine super happy Frau. Die meiste nee, genau. Zeit ist sie nicht glücklich.
Ja, nee, da finde ich es auch. Also ist ein bisschen drüber.
Also wie gesagt, für den Film finde ich, weil es lustig ist, finde ich es gut. Wenn du das so liest im Buch, sind diese Momente, wenn es dann mal mehr als ein das Nennen des Passworts ist und ne, ja. es öffnet sich und man geht durch, dann ist es auch kurz unterhaltsam und erfrischend, weil, ne, ich meine, Harry hat ja meistens irgendwie schlimme Gedanken im Kopf und so. Mhm. Dann finde ich es ganz angenehm, weil es so ein kleiner Cut ist, so, was machst du da? Mach das nicht so. Und mit Sir Cadogan genauso, es ist ja auch schon irgendwie eine, ist ja schon wie ein bisschen Humor. Mhm. Aber das kriegst du so, wie sie es im Film machen, ja gar nicht ins Buch geschrieben, dass das irgendwie für den Leser interessant ist.
Ja, also ich muss sagen, die ChatGPT-Geschichte war für die Filmversion optimal.
Ja.
Ins Buch
für die Buchversion
passt es natürlich jetzt nicht, ja.
Nee.
Aber schön.
Aber ich
schöne lustig, Sache, Harry, so. Schöne Sache.
Yes.
Irgendwann im Laufe ihres erwachsenen Lebens wird ja dieses Porträt von ihr angefertigt. Und so ein Porträt ist natürlich eine Erinnerung an sie und darin lebt sie ja auch so ein bisschen weiter. Also sozusagen wie so eine Art Geist oder ihr Wesen, sagen wir mal. Und J.K. hat dazu mal erklärt, dass in Porträts nicht die echte Seele der Verstorbenen weiterlebt, aber dass die Porträts sich eben so verhalten, wie man sich an die Person erinnert oder wie sich die Person zu Lebzeiten oft gezeigt hat. Also sie ja. besitzen Erinnerungen und auch ein bisschen Persönlichkeit und ein gewisses Eigenleben, aber sie sind eben nicht die echten Menschen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil 100-mal lieber wäre ich so ein Porträt als ein Geist.
Ja, absolut. Ich
meine, beides ist ja so ein bisschen für die Ewigkeit. Aber das ist ja viel chilliger, so ein Porträt zu sein.
Absolut. Es ist ja wohl auch so, dass J.K. mal gesagt hat, also dass der Künstler, der das malt, nicht zwingend der ist, der dieses Porträt zum Leben erweckt, dass es sich bewegt, sondern dass es auch davon herrührt, wie mächtig die Porträtierten als Zauberer waren.
Ah,
das heißt,
spannend.
Wenn du nicht so stark warst, kannst gemalt werden, wie du willst, es bewegt sich nicht. Oder vielleicht bist du dann nicht fähig, zum Beispiel zwischen den Gemälden hin und her zu wechseln. Vielleicht ist das dann so, wenn Tiere porträtiert werden, zum Beispiel so, dass Tiere nicht zwingend zwischen den Porträts hin und her wechseln können. Und das fand ich eigentlich auch ganz spannend und macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen, also so ein anderes Level, weil die ganzen Schulleiter ja zum Beispiel sind ja alle super interaktiv.
Ja.
Die können ja zwischen den Porträts hin und her wechseln, auch über lange Distanz, was natürlich wirklich crazy ist. Und ich finde das richtig gut, dass das vielleicht an die Magie der realen Person gekoppelt ist. Weil warum sollte es in Ordnung sein, dass jeder, der mal porträtiert worden ist, da nach seinem Ableben noch Unsinn machen könnte.
Ja, und es ist natürlich auch ein Unterschied, wie viele Porträts von dir angefertigt werden.
Ja.
Weil von der fetten Dame ist vielleicht ja nur dieses eine Porträt vorhanden. Also sie kann vielleicht Porträts innerhalb des Stocks quasi wechseln, aber hat jetzt nicht einen anderen Ort, wo sie auch noch hin kann. Und das ist natürlich, je bekannter du bist oder je wichtiger du warst zu Lebzeiten, gibt es ja vielleicht noch mehrere Porträts. Das ist natürlich schon auch echt spannend.
Währenddessen vielleicht Zauberer wie Dumbledore sogar so ein bisschen wie Flohpulvermäßig, wenn die wissen, dass irgendwo ein Bilderrahmen ist, der gerade frei ist, kann er dahin, auch wenn er vielleicht nicht ursprünglich da mal porträtiert worden ist. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und macht es halt irgendwie nochmal, ich habe da nie so drüber nachgedacht, ich habe das immer so als gegeben genommen, dass das halt so ist. Aber ich finde das mit den Gemälden eigentlich echt richtig cool und hätte eigentlich noch viel mehr genutzt werden können, müssen, sollen. Also es hätte man noch, ich glaube, man hätte ein größeres Ding draus machen können. Wobei später passiert das ja häufiger, dass dann mal einer losgeschickt wird. Hermine nimmt da Phineas mit.
Ja, könnte man natürlich jetzt auch wieder argumentieren mit von wegen, das ist halt jetzt so ein bisschen eine einfache Lösung. Das immer dann alles die Porträts regeln lassen. Ne?
Ja,
aber ich finde es auch total spannend, weil letztendlich habe ich mich halt auch immer bei Dumbledore am Ende gefragt, wie weit ist das Porträt von Dumbledore noch Dumbledore? Mhm. Und wenn man jetzt so hört, ja, Dumbledore kann ja auch zu Lebzeiten viel dafür gesorgt haben, dass dieses Porträt, das muss ja zu seinen Lebzeiten gemalt worden sein, genau. Das kann ja nicht sagen, Tod erstanden sein, so viel mit dem Porträt interagiert hat, dass dieses Porträt eben möglichst genauso wird wie er. Das finde ich schon sehr, sehr spannend.
Absolut. Und ist halt so, was Dumbledore angeht, halt auch ein cooler Twist, weil er hat sich ja lange auf alles vorbereitet. Genau. Und wäre ja absolut nicht merkwürdig, dass er da mit sich selbst stundenlang gesprochen hat. Ja. Und am Ende ist es ja mit den Gemälden, wie vertrauenswürdig sie sind oder nicht, musst du ja dann am Ende selbst entscheiden. Ein bisschen wie mit Veritaserum. Du kannst das machen, aber du kannst dir nicht hundertprozentig sicher sein, ob das, was du da zurückbekommst, auch wirklich die Wahrheit ist. Und das ist natürlich auch spannend und kann für Twists sorgen.
Auf jeden Fall.
Also ich find's gut. Ich bin neuerdings, seit dieser Folge bin ich ein Fan von diesen Gemälden.
Ja, es ist komisch, dass man sich so wenig damit beschäftigt, weil die ja schon auch eine enorme Macht in dem Sinne haben oder einen Überblick, sagen wir mal.
Ja, genau. Dann machen wir einfach weiter mit dem Leben vor dem Gemälde sein mit Sir Cadogan. Wir kennen seinen Vornamen nicht, aber wir wissen, dass er ein Ritter ist und dass er Sir Cadogan heißt. Wann er geboren wird, ist ganz schwierig für mich also es macht wenig Sinn. Weil vermutlich wurde er irgendwann im 5. oder 6. Jahrhundert geboren, weil er ja angeblich irgendwie ein Freund von König Artus war.
Ja.
Wie lange war er dann ein Porträt? Wie krass hat das gehalten? Und warum hängt er in Hogwarts und warum ist das alles da? Das ist ja vor der Gründung von Hogwarts gewesen.
Genau, dann wäre er nämlich ja selber nie in Hogwarts gewesen. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Schwierig.
Wahrscheinlich ist es ja so, dass man sagt ja so, seine Geschichte wurde unter Magiern immer viel erzählt, aber wurde aus der Muggelgeschichte quasi rausgelassen, weil er halt eben Zauberer war.
Ja, genau.
Vielleicht, weil er eben so eine historische, bedeutsame Figur war. Und ich meine, wir wissen, in Hogwarts hängen sehr viele Porträts, wurde das einfach damit aufgenommen, weil Kinder die Geschichten vielleicht auch einfach kennen.
Mhm.
Das war jetzt so meine Erklärung.
Das kann sein.
Auf jeden Fall Mittelalter.
Ja.
So oder so muss es Mittelalter gewesen sein. Wir kennen ihn auf jeden Fall als Gemälde in Hogwarts und kurzzeitiges Porträt vor dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ich habe was zu seinem Namen.
Yes, tell me.
Also, Cadogan heißt im Walisischen Ruhm im Kampf. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge.
Absolut.
Es gibt tatsächlich auch einige erfolgreiche britische Earls und Generale mit dem Namen Cadogan. Von deren Erfolg kann Sir Cadogan aber vielleicht nur träumen. Wir wissen es nicht so genau. Und ich finde, auch für ihn müssen wir uns eigentlich noch einen Vornamen überlegen, oder?
Achso, ja, das weiß ich nicht, ja. Da bin ich nicht vorbereitet.
Ich bin für Karl.
Ja, Karl ist ein guter Name.
Karl Cadogan.
Karl, das tötet Menschen.
Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Aber ich finde Karl gut. Ja. Karl Cadogan und Belinda. Sehr schön.
Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Er ist ein Ritter, also trägt er natürlich eine Ritterrüstung, inklusive Helm. Und manchmal ist sein Visier auch geschlossen, also er kann es auch öffnen und damit interagieren. Was ich für komplett verrückt halte, ehrlich gesagt. Dass der jetzt für immer da in einer Ritterrüstung rumrennen muss. Ist halt null freizeitmäßig. Und er hat natürlich auch immer ein kleines fettes Pony dabei. Das gehört zwar nicht zu seinem Aussehen, aber gehört zusammen.
Er ist ein untersetzter, vierschrötiger Mann.
Ich weiß nicht, was das heißt.
Ich google das jetzt, weil ich weiß es auch nicht. Von breiter, kräftiger, gedrungener Gestalt und derb, ungehobelt wirkend.
Mhm. Also so ein, okay, ja klar. In meinem Kopf ist er ein bisschen schneidiger.
Kommt übrigens von dem viereckigen Wort, also von viereckig, vierschrötig.
Ah, ja.
Und soll halt bedeuten, dass man halt so grob oder plump ist oder so.
Okay, na gut.
Ja.
Nehmen wir an. Seinen Zauberstab kennen wir laut einer Legende.
Ja, genau. Ist ganz spannend.
Ist total spannend. Auch so richtig random, dass wir es von Sir Cadogan wissen, aber von so vielen anderen nicht. Und zwar ist dieser Zauberstab 9 Zoll lang, aus Schwarzdorn, mit einem Kern aus Trollbarthaaren.
Mhm.
Und er ist entflammbar. Das ist auch richtig super eigentlich.
Ja, viel zu viel Informationen plötzlich, richtig witzig. Ja, das Schwarzdornholz, das passt ganz gut, denn es ist bestens für kriegerische Handlungen geeignet. Ach. Und optimal. Die Zauberstäbe binden sich durch bestandene Erfahrungen an den Zauberer, also wenn man zusammen viel erlebt hat. Ja. Und sie sind sehr treu dadurch.
Okay.
Und das Trollbarthaar, das klingt ja erstmal sehr wild.
Absolut.
Das wird nämlich auch gar nicht mehr so verwendet, weil es inzwischen als minderwertige Substanz angesehen wird.
Und vermutlich auch deshalb ist der Zauberstab leicht entflammbar, weil es einfach nicht so stabil, ja, diese ganze Geschichte. Ja. Sehr witzig. Beim Patronus habe ich mir überlegt und da lasse ich auch nicht mit mir reden. Es ist natürlich ein Wiefern. Das sind diese drachenähnlichen Wesen, aber die haben keine Vorderbeine, die haben nur Hinterläufe und Flügel.
Mhm.
Weil der kämpft ja da mal. Ist ja ein Ritter. Ja.
Ich war nicht so magisch unterwegs. Ich habe einen Terrier.
Okay.
Weil ich mir dachte, der ist klein, aber laut.
Mhm.
Und auch Terrier stürzen sich auf alle, die gefährlich wirken, aber sind eher nicht so gefährlich und haben irgendwie so eine große Klappe und da ist wenig dahinter.
Ja, also alle, die einen Terrier haben, wissen wahrscheinlich, dass es nicht so ist.
Ja, aber so ist das Bild. Ne, das ist ja, das hat letztens auch schon wieder jemand gesagt, das ist ja nur bildlich gesehen, dieser Patronus. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber große Klappe, wenig dahinter, so sehe ich auch Karl.
Ja. Und bei seinem Irrwicht habe ich mir überlegt, ein abgebrochenes Schwert, weil als Ritter ist das, glaube ich, wirklich nervig.
Das finde ich richtig gut. Ich habe jetzt wieder an irgendwas Banales gedacht. Weil ich mir so dachte, ja, der tut wahrscheinlich immer so, als wäre er total furchtlos, aber hat wahrscheinlich dann so eine eher banale Angst. Also irgendwie ja, Spinnen
ja,
oder Mäuse oder so.
Könnte ja auch sein.
Aber das mit dem Schwert finde ich auch richtig gut.
Und im Spiegel habe ich mir gedacht, da sieht er sich natürlich selbst auf einem hohen Ross, wohlgemerkt, mit Abzeichen von erfolgreichen Kämpfen und Kriegen, die er so bestanden hat.
Das habe ich natürlich genauso. Ich habe noch eine glänzende Rüstung dazu und natürlich Menschen um ihn herum, die ihn anjubeln.
Ja, das habe ich vergessen, aber da gehe ich voll mit.
Von der Kindheit von Sir Cadogan wissen wir eigentlich nur, dass er in einer Zaubererfamilie geboren ist. Ich habe mich dann mal ein bisschen informiert über das Ritterwerden. Also wie wurde man im Mittelalter überhaupt Ritter? Und Personen, die Ritter wurden damals, kamen in der Regel auch aus dem Adelstand. Und es war sehr selten, dass jemand aus einer niedrigeren Schicht Ritter werden konnte. Deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass Karl auch aus einer adligen Familie kommt.
Ja.
Und das bedeutet natürlich, dass es seiner Familie sehr gut ging und sie wahrscheinlich auch wohlhabend waren.
Ja.
Und um Ritter zu werden, muss man erstmal Page sein. Das ist, passiert meistens so im Alter von 7 Jahren. Und als Page wird Karl bei einem befreundeten Ritter oder Fürsten auf dem Hof höfische Sitten, Reiten und einfache Kampf- und Sporttechniken gelernt haben. Danach wird er wahrscheinlich Knappe geworden sein. Das passiert mit etwa 14 Jahren, was natürlich auch wild ist, weil da dürfte er ja eigentlich entweder in Hogwarts gewesen sein, falls es das damals schon gab, oder eben nicht. Und als Knappe begleitet Karl ein Ritter, um den Umgang mit Waffen zu lernen und dem Ritter im Alltag zu dienen. Und erst mit 21 wird man wahrscheinlich zum Ritter geschlagen. Und zwar, wenn Karl genügend Erfahrung gesammelt hat. Und das geschah meist in einer feierlichen Zeremonie, zum Beispiel nach einer besonders mutigen Schlacht.
Ja, aber da macht man doch dieses Schwert auf links. Genau. Der König legt das Schwert auf die Schultern, links, rechts, links.
Also wie man das mit heute auch noch macht. Also so
ja, genau.
Sir Michael Gambon soll man auch das Schwert abbekommen.
Ja, ich glaube, dass die das seit Tausenden von Jahren nicht verändert haben.
Ja, und ich habe mir natürlich jetzt gedacht, was könnte denn diese besonders mutige Schlacht gewesen sein? Wir kennen zwar auch eine besonders mutige Schlacht von ihm, aber ich habe auch ChatGPT gefragt, was er denn glaubt, was könnte diese Schlacht gewesen sein, weswegen Sir Cadogan zum Ritter geschlagen wurde.
Okay, let me hear.
Es war einmal ein kleiner, dicklicher Zauberer namens Cadogan, der mit einem zu großen Helm und einem viel zu kleinen Pony durch die Wälder von Cornwall ritt. Cadogan war kein besonders begabter Kämpfer. Er konnte kaum sein Schwert heben und verwechselte ständig links und rechts. Aber was ihm an Geschick fehlte, machte er mit einem völlig unbegründeten Selbstvertrauen wieder wett. Eines Tages verirrte er sich auf dem Weg zur Dorfschenke und stolperte in eine Lichtung, auf der ein wilder Bergtroll tobte. Der Troll hatte sich verlaufen, war wütend, hungrig und versuchte gerade, einen Baum auszureißen, um ihn als Keule zu benutzen. Okay. Cadogan, der in seiner üblichen Verwirrung dachte, er sei bereits im Schankraum, hob sein Schwert, das ihm prompt aus der Hand glitt, und quer durch die Lichtung flog. Wie durch ein Wunder rutschte das Schwert direkt unter den Füßen des Trolls entlang, der darüber stolperte, sich dreimal überschlug und ohnmächtig liegen blieb.
Natürlich.
Cadogan, der eigentlich gerade damit beschäftigt war, seinen heruntergefallenen Helm aufzuheben, blickte verwirrt auf. In diesem Moment kamen mehrere Dorfbewohner aus dem Wald gerannt und jubelten. »Ein Troll! Gefallen durch die Hand des tapferen Cadogan!« riefen sie. »Jawohl, so war's«, stammelte Cadogan, der in Wirklichkeit überhaupt nicht verstanden hatte, was gerade passiert war. Von diesem Tag an wurde Cadogan als großer Held gefeiert. Er wurde feierlich zum Ritter geschlagen, was er beinahe verschlafen hätte, weil er sich im Zeitplan vertan hatte. Upsi. Und fortan erzählte er die Geschichte von seinem glorreichen Sieg bei jeder Gelegenheit. Mit jedem Mal wurde der Troll ein bisschen größer, Cadogan ein bisschen mutiger und das Pony, auf dem er ritt, ein bisschen winziger. Und obwohl viele glaubten, dass er einfach nur Glück gehabt hatte, konnte niemand leugnen, dass er, gewollt oder nicht, das Dorf vor einem Troll gerettet hatte. Und vielleicht, so dachte manche, liegt wahre Tapferkeit manchmal auch einfach darin, sich seinen Missgeschicken mit erhobenem Kopf zu stellen.
Ja, weiß ich nicht, Chatty. Ich bin mir nicht sicher. Also mit dem letzten Satz, der Rest war sehr unterhaltsam.
Ja.
Und hätte auch so passieren können.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ist so das Niveau, wo wir uns mit Karl befinden, glaube ich.
Ja, das kann gut sein.
Bisschen mehr Glück als Verstand.
Hast du auch von der Legende gehört, dass er im Laufe seines Lebens 3 Ehefrauen hatte und wahrscheinlich, weil die geblendet waren von seiner Mütigkeit mit dem Bergtroll.
Ja, wahrscheinlich.
Aber schließlich verließen ihn ja auch alle. Anscheinend kann man es nicht so gut mit ihm aushalten. Mhm. Er hatte 17 Kinder, Antonia. Wie kann das passieren?
Weiß ich nicht, das ist total wild. Ja, das ist wie Elon Musk.
Hat er auch 17 Kinder? Nee.
Ja, oder 13 oder so, also es kommt auf jeden Fall mal dran. Okay.
Über 10. Interessant. Ja, weiß ich nicht, wie das passieren kann bei manchen.
Bei manchen Rittern geht's rund. Weißt du, was ich mir noch vorgestellt habe, ist, wenn er jetzt irgendwie, wenn es doch späteres Mittelalter war und es gab Hogwarts schon und diese ganze Geschichte mit Artus war vielleicht auch nur einfach nur ein bisschen erstunken und erlogen, dann hat er ja seine Ritterkarriere viel später gestartet als alle anderen Ritter. Das fände ich irgendwie auch ganz lustig. Also wenn die alle mit 14 knappen wurde und er konnte erst mit 17 knappe werden, nachdem er Hogwarts verlassen hat, meine ich, weißt du?
Das wäre. Ach so, meinst du?
Ja.
Ja, da weiß ich auch nicht. Aber das ist vielleicht der Grund, warum er immer so mit Selbstbewusstsein so alles versucht wegzumachen und so unnötig auf Angriff geht an unpassenden Stellen.
Ja, und irgendwie so ist so laut dieser Wizarding World Artikel von ihm, muss er ja irgendwie in Hogwarts gewesen sein. Deswegen glaube ich wirklich, dass das mit König Artus alles nicht stimmt. Weil, wie gesagt, Hogwarts ja erst danach gegründet wurde.
Ja, ja, genau.
Laut J.K. war er aber in Gryffindor.
Ja. Ja, also wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal, dass J.K. mit Mathe und so, das ist nicht so Ding. Und auch so diese Art von Nachforschungen, weiß ich nicht, ob das Lektorat auch ein bisschen verkackt hat. Das hätten die ja auch mal darauf hinweisen
können. Aber ich finde, es würde auch passen, wenn er sich das einfach alles ausgedacht hat im Nachhinein.
Ja, und es korrigiert natürlich auch keiner mehr ein Porträt. Ne? Der kann dann erzählen, was er will.
Ja, und damals konnte man ja auch nicht einfach mal einen Podcast hören, um zu überprüfen, ob König Artus, ne, wann der überhaupt da war. Das waren dann alles so Geschichten, die sich halt irgendwie erzählt wurden. Und wenn du nicht sein Cousin warst, hast du es eh nicht mitbekommen.
Absolut. Ich finde es okay. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er in Hogwarts war und dass alles andere erstunken und erlogen ist, wird er mit 11 Jahren dahin gekommen sein und der Hut wird ihn dann in Gryffindor eingeteilt haben. Ich finde, das passt auch ganz gut zu ihm, weil er ja nach Ruhm strebt. Er wird auch auf seine Art mutig sein und er ist auch super großspurig, was ja auch zu Gryffindor ganz gut passt.
Ja.
Das heißt, er ist, nicht jeder Gryffindor ist ja auch super erfolgreich in dem, was er tut. Deshalb ist das total passend, das Haus für ihn.
Das stimmt. Auf Wizarding World finden wir, wie gesagt, von J.K. einige sagenumwobene Geschichten von Sir Cadogan. Und zwar soll er, wie gesagt, mit Merlin befreundet gewesen sein. Das ist ja dieser ganz berühmte Mittelalter-Zauberer. Und der soll ihm auch einen Platz bei den Rittern der Tafelrunde besorgt haben. Die kennt man ja aus dieser Artus-Sage. Und zwar soll es sich um einen runden Tisch handeln, der dafür steht, dass alle Ritter gleich gleichberechtigt sind und keiner eine besondere Position hat. Und an diesem Tisch dürfen nur Ritter sitzen, die König Artus begleiten und ihm bei der Suche nach dem Heiligen Gral helfen. Unter ihnen sind dann auch zum Beispiel Lancelot und Percival. Also nicht unser Percival, aber ich wollte seinen Namen einfach nochmal erwähnen. Karl gilt als sehr hitzköpfig und jähzornig, aber auch tollkühn, also vor allem irgendwie leichtsinnig und risikoreich, aber doch irgendwie im Herzen soll er ein guter Mensch gewesen sein. Und es gibt da eine ganz berühmte Begegnung von ihm mit dieser Wifa of
Wye
oder so, keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendein schottischer Ort oder sowas sein, klingt auf jeden Fall so. Ja. Das ist nämlich eine drachenartige Kreatur, von der du ja auch gerade schon gesprochen hast. Und die hat nämlich den Westen des Landes terrorisiert.
Genau, und beim ersten Aufeinandertreffen mit dieser Bestie hat er sein erstes Pferd verloren. Das wurde wohl gefressen. Und sein Zauberstab wurde dabei zerbissen. Und auch sein Schwert und sein Helm sind quasi geschmolzen von dem Drachenfeuer. Er konnte dabei kaum noch etwas sehen und er kam auch nur knapp mit seinem Leben davon. Also es war ein wohl sehr heftiger Kampf, wobei ich mir das so vorgestellt habe, er war halt anwesend. Und dann ist das passiert.
Das denke ich auch.
Sehen halt nicht da wirklich Aktionen.
Ging ja auch nicht, er hatte ja nichts, mit was er kämpfen konnte. Kein Zauberstab, kein Schwert, nicht mal ein Pferd. Also er hatte ja nichts.
Ja, also er ist ja dann nicht direkt weggelaufen, sondern eher auf eine Wiese. Da stand zufällig ein kleines dickes Pony. Da sprang er drauf und ritt mit seinem kaputten Zauberstab in der Hand zurück.
So ein bisschen wie Ron mit seinem kaputten Zauberstab.
Ja, das stimmt. Und auf irgendeine Art und Weise schafft er es sich ja dann der Wifa zu nähern. Und die ist nämlich sehr interessiert an dem kleinen dicken Pony, auf dem er sitzt. Und schließlich stößt er dann diesen Zauberstab in die Zunge von diesem drachenähnlichen Wesen. Und aus irgendeinem Grund, weil dieser Zauberstab wahrscheinlich leicht entflammbar ist, geht dann auch dieser Drache in die Luft. Also der explodiert.
Ja, ich habe das so verstanden, dass dieses Monster die beiden gerade fressen will und die quasi schon im Maul hat.
Ach so, ja, das kann
und dann dieser Zauberstab.
Ja, das macht auch Sinn. Ist ja auch bescheuert, dass ich da rausgelesen habe, dass er das so hinhält. Wobei, wenn er so
ein bisschen wie beim Basilisk
auf ihn
dann
zurennt, ne, so.
Ja, aber die Zunge, warum sollte der Drache da die Zunge rausstrecken?
Ja, weil der die fressen will.
Wie so eine Schlange. Aber ja, nee, ja, ich habe das fressen. So verstanden, dass der die quasi schon so dabei ist zu verspeisen. Und deswegen kommt so, ja auch, ja, okay. Es soll ja nämlich ja auch irgendwie so ein Rauch aus dem Bauch des Monsters entstehen. Und das vermute ich einfach, kommt dadurch, dass er den Zauberstab auch noch verschluckt oder so, weißt du? Explodiert das Monster ja irgendwie auch. Also es ist irgendwie, ich fand es auch sehr wirr beschrieben.
Okay, so viel habe ich da ehrlich gesagt gar nicht rein interpretiert. Die Frage ist immer, diese drachenähnlichen Wesen, wie die alle funktionieren, sind so unterschiedlich. Ich dachte früher, Drache ist Drache, aber es ist alles unterschiedlich. Und die Wifern sind auch nichts im Vergleich zu den Drachen, die wir kennen aus Harry Potter. Und ehrlich gesagt war ich da noch ein bisschen verwirrt. Was soll denn da für Rauch kommen aus den Magen?
Ja, weißt du, an was ich nämlich denken musste? Ist es nicht bei Pinocchio, dass der von einem Wal verschluckt wird und dann macht er ein Feuer im Magen des Wals und weil der Wal dann husten muss, spuckt er den Pinocchio wieder aus?
Gibt es nicht auch ein biblisches Ding, wo jemand vom Wal verschluckt wird und der kommt auch wieder raus?
Ahab. Ja, aber es ist kein biblisches Ding, das ist Moby Dick.
Nee. Ja, aber es gibt das auch in der Bibel.
Echt? Da gibt es Wale? Ja. Na gut, wenn du das sagst.
Der einen, der frisst diesen Mensch und der ist da auch im Magen.
Ja, bei Sir Cadogan ist immer so ein bisschen, der mischt gerne alle möglichen Sagen und Geschichten so zusammen.
Ja, das kann sein.
So, da bei ihm trifft sich alles.
Weil die Bibel gab es da ja auch schon, das heißt, vielleicht hat er das einfach geklaut aus der Bibel.
Und das wurde ja später auch irgendwie alles nur so mit Mundpropaganda weitererzählt und da wird natürlich immer mehr dazu gedichtet.
Ja, es ist sehr ungenau tatsächlich, ja.
Ja.
Aus dieser ganzen Situation von dem Kampf von Sir Cadogan ist dann auch ein Sprichwort geworden. Denn Hexen und Zauberer sagen gerne noch, ich nehme Cadogans Pony und das heißt so viel wie, ich mache das Beste aus meiner schwierigen Lage. Also, Leute.
Das ist schon witzig.
Wir werden das jetzt wohl auch öfter sagen, hoffentlich. Ich hoffe. Ich nehme Cadogans Pony, passt perfekt zu uns.
Ich empfinde das so als dieses, ich muss jetzt in den sauren Apfel beißen oder so. Ne? Also das Pendant dazu wäre dann,
ja, ja.
Ich nehme Cadogans Pony, was soll's.
Ja, oh, ich nehme Cadogans.
Ja, ich finde es auf jeden Fall ein gutes Sprichwort.
Ja.
Ich finde es auch gut und auf dieser Geschichte hin basiert natürlich auch das Porträt, was dann von ihm gezeichnet wird. Denn da ist ja auch dieses kleine dicke Pony da zu sehen. Und das hängt bis heute im 7. Stock in Hogwarts. Und dieses Pony, sagt man, das konnte ihn übrigens nie richtig ausstehen. Aber man kann es ja auch verstehen, weil das wurde ja da in Gefahr gebracht, ungewollt. Das war ja kein richtiges Ritterpony.
Ja, wollte gerade sagen, nee, genau.
Aber ich muss auch sagen, ich glaube, auch sein Porträt ist ganz gut gelungen. Denn es zeigt ja sehr gut sein hitziges Gemüt und auch dieses tollkühne Verhalten. Und auch aber den Ehrgeiz, Gegner zu besiegen, komme was wolle. Er ist auf jeden Fall aufmüpfig. Ich finde, das ist ein ganz gutes Wort.
Total verrückt, dieser Mann.
Ja, klasse. Dann würde ich sagen, können wir jetzt die Schuljahre besprechen.
Ja, genau. Das erste Mal treffen wir auf Belinda an Harrys erstem Tag in Hogwarts. Die Erstklässler werden ja angeführt von Percy, um in den Gemeinschaftsraum zu kommen. Und das Passwort an diesem Tag ist Caput Draconis. Und das ist lateinisch und das bedeutet Drachenschädel. Für das erste Passwort finde ich das ganz gut, weil ich finde, das ist so magisch und wir kennen Drachen nicht. Und dann denkst du dir vielleicht als Leser, geht's hier noch um Drachen? Und ich finde, das passt voll gut.
Mhm.
Finde ich, hat sie sich gut überlegt, die fette Dame.
Auf jeden Fall.
Für die Erstklässler am ersten Tag.
Schwierig für die Erstklässler, weil die haben ja nie Latein gelernt und müssen sich direkt hier so ein schwieriges Wort merken. Aber null Problemo für die Gryffindors.
Natürlich nicht. Außer für Neville.
Ja. Als Ron und Harry zu dem Mitternachtsduell mit Draco wollen, da ist Belinda bei einem nächtlichen Besuch unterwegs. Also sie verlässt auch einfach ihr Porträt nachts, was ich auch irgendwie ganz interessant finde.
Ja, oder?
Und so können dann die Schüler einfach auch nicht mehr in den Gemeinschaftsraum kommen. Ich meine, gut, die haben natürlich draußen nachts sowieso nichts mehr zu suchen. Aber es hätte ja auch irgendwie was sein können, dass jemand im Krankenflügel ist oder so. Und dann kommt niemand einfach mehr rein. Das finde ich crazy.
Ja, oder? Ist auch nicht so optimal gelöst mal wieder.
Auf gar keinen Fall.
Und Neville ist ja auch schon seit Stunden vor dem Porträt und wartet, weil sie nicht anwesend ist. Er hat natürlich das Passwort vergessen. In dem Fall heißt es Schweineschnauze. Und ich finde, da merkt man, dass es absolut keinen roten Faden gibt. Schon beim zweiten Passwort, das wir kennenlernen. Dass das alles total willkürlich ist. Und einmal klingt es total cool und magisch. Und dann ist Schweineschnauze.
Ja, so ein bisschen Dumbledore-Style auch.
Ja, total. Holt einen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück.
Ja, da hat sie sich einen kleinen Spaß erlaubt.
Absolut.
Aber dennoch nimmt sie ihren Job ja schon sehr ernst, weil als Harry sich einmal mit dem Tarnumhang rausschleicht, da sieht sie ihn ja nicht, aber sie wundert sich, weil das Porträt ja einfach aufschwingt und dann fragt sie auch, wer ist denn da? Also sie ist sehr aufmerksam, aber ihr bleibt ja nichts anderes übrig, als alle rein und rauszulassen. Also was soll sie machen? Sie kann sich ja nicht dagegen wehren, wenn jemand den Gemeinschaftsraum verlässt.
Wenn er rausgeht, ne? Aber ich habe mir überlegt, es gibt anscheinend aber keine Instanz, die dann das gemeldet bekommt. Also sie geht ja nirgendwo hin und sagt, es war ein komischer Vorfall. Kontrolliert das bitte nochmal. Im Prinzip ist ihr nur aufgefallen, dass da was nicht ganz rechtens war, aber dann war es auch schon wurscht.
Ja.
Weil Harry kommt ja nicht zurück und sagt, ach, ich war es unterm Tarnumhang, kein Stress. Also im Prinzip könnte sie später, wenn was schief geht, nur sagen, dass jemand durchs Loch gekommen ist.
Ja, vielleicht denkt sie, ich habe einen Wackelkontakt.
Ja, oder sie denkt, es zieht, mach das Fenster so.
Genau. Ah, herrlich.
Am Anfang vom zweiten Schuljahr verpassen Harry und Ron ja wegen diesem Fort Anglia-Zwischenfall die Herausgabe der Passwörter. Hermine kennt das natürlich und verrät es ihnen. Es ist Bartvogel und finde ich auch so richtig random.
Voll.
Es gibt, glaube ich, nicht mal Bartvögel, das habe ich jetzt nicht gefact-checkt, aber also falls ihr das wisst, lasst es uns auf Campfire oder in den Kommis wissen, ob
unbedingt.
Es Bartvögel gibt.
Ja, und vielleicht finden wir es dann ja auch nochmal selber heraus und können noch ein Foto hochladen bei Campfire. Erst im dritten Schuljahr lernt Harry Sir Cadogan kennen. Und zwar ist Harry mit Hermine und Ron auf der Suche nach dem Wahrsagen-Klassenzimmer. Und das Porträt von Sir Cadogan hängt ziemlich einsam in einem ihnen bis dato unbekannten Flur. Und das Porträt zeigt ein Stück Graslandschaft. Und während Hermine und Ron überlegen, wo Süden sein könnte, da erscheint ein fettes, scheckiges Pony auf der Wiese und beginnt zu grasen. Und kurz darauf kommt dann auch Sir Cadogan dazu. Und er pöbelt die erstmal alle an und wirft ihnen vor, in seine Ländereien eingedrungen zu sein, was ich auch sehr amüsant finde. Er denkt dann auch sofort, die wollen sich über ihn lustig machen und fordert sie direkt zum Kampf auf. und zieht sein Schwert, fuchtelt damit wild herum und hüpft zornig hin und her. Und das Schwert ist eigentlich ja auch viel zu lang für ihn und es bringt ihn auch aus dem Gleichgewicht und dann fällt er mit dem Gesicht ins Gras. Also er hat keinen tollen, ehrenhaften ersten Auftritt hier.
Das ist doch verrückt, oder?
Total. Ich lieb's aber. Also das finde ich wirklich witzig.
Das stimmt allerdings.
Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil er kommt im Film ja sehr zu kurz.
Ja gut. Peeves kommt gar nicht vor. Was soll der denn sagen?
Ja, und die haben wahrscheinlich so ein bisschen dieses Humorvolle dann auf die fette Dame abgewalzt.
Das stimmt.
Aber er benutzt auch so herrliche Ausdrücke. Er sagt dann ja auch zu Harry irgendwie, dass er ein Aufschneider ist und auch Strolch benutzt er. Ich finde das sowieso ein ganz tolles Wort, Strolch.
Das war bestimmt früher, als er gelebt hat, eine krasse Beleidigung.
Voll.
Ja, heute sagt man das so zu kleinen Kindern. Ach, das ist aber ein süßer Strolch.
Das sagt man halt auch nicht mehr. Das haben unsere Eltern vielleicht mal gesagt. Aber unsere Generation sagt Strolch auch nicht mehr.
Nee, das ist wohl wahr. Aber es gibt auch Susi und Strolch.
Ja, stimmt. Ach, ist irgendwie süß. Ja, Harry ist ja irgendwie noch ganz süß. Der fragt dann irgendwie, ist alles okay, weil er ist ja hingefallen und so. Aber Karl fühlt sich halt echt direkt angegriffen und geht auch gar nicht so auf diese Sorge ein. Und er hält sich dann auch an seinem Schwert fest, um aufzustehen und schiebt die Klinge dabei noch tiefer ins Gras und da bleibt sein Schwert dann stecken. Ja, und es ist anscheinend auch gar nicht so leicht, das wieder rauszuziehen.
Das, weißt du, wie dieses Excalibur.
Ja, das ist so ein bisschen die Anspielung, glaube ich auch.
Ja,
aber da steckt das Schwert im Stein und hier steckt es im Gras, wohlbemerkt. Ja. Und er schafft es nicht, das rauszuziehen. Es ist so anstrengend, dass er sich setzen muss.
Das ist so bescheuert.
Also fit ist er auch nicht. Ja.
Ehrlich, das ist so bekloppt.
Er hat auch ein schweißnasses Gesicht. Ja. Er schiebt sich das Visier so hoch und ist immer so, das war jetzt aber anstrengend.
Der hat für die ganze Woche sportlich sich betätigt. Ja, der macht dann nichts mehr. Der legt sich da nur noch ins Gras.
Ja. Harry fragt ihn dann, wo der Nordturm sein könnte. Und diese Aufgabe nimmt Karl sehr gerne an. Und plötzlich sind die drei auch dann seine Freunde. Und er zeigt ihnen den Weg und beschwört, wenn sie es nicht schaffen, dann würden sie wenigstens dabei tapfer kämpfend untergehen. Also er denkt jetzt auch, ja, vielleicht schaffen wir den Weg auch nicht, aber immerhin sind wir tapfer gestorben. So, okay, alles klar. Und erst ist sein Plan, er steigt auf das Pony, um loszureiten. Aber er kommt nicht drauf auf das winzige Pony. Und deswegen beschließt er dann doch zu Fuß zu gehen. Also ich finde es wirklich herrlich.
Das ist so ein bisschen ausgeschriebenes Slapstick, ne?
Ja. Und diese Szene ist auch wirklich lang. Ich finde es richtig gut. Ich lieb's. Der hat auch irgendwie auch nicht mehr alle Nadeln an der Tanne.
Nee, der hat wirklich gar nicht alle Nadeln an der Tanne.
Aber er schafft es ja und bringt die drei hoch zum Nordturm und bietet ihnen an, dass sie ihn jederzeit rufen können, wie in unserem Anfangszitat erwähnt. Und dieses edle Herz und die stählernen Nerven, ich weiß nicht, ob er die jetzt wirklich bewiesen hat oder warum er denkt, dass ihn das treffend beschreibt, aber immerhin haben alle ihr Ziel erreicht, ohne kämpfend unterzugehen und ich finde, das ist ja auch mal was.
Alle haben überlebt, ich meine, das ist ja schon mal was. Auf dem Weg zum Nordturm ist es passiert.
Ja, und super. Er hat den Weg ja auch immerhin wirklich gefunden, ne? Muss man auch erstmal schaffen.
Ja. So als Gemälde.
Seit 3 Milliarden Jahren da hängt, ja.
Für Neville ist das natürlich immer ein bisschen schwierig mit den ganzen Passwörtern. Er hat arge Bedenken, sich das nächste Passwort zu merken, das da ist Fortuna Major. Wir wissen ja, dass Neville damit wirklich Schwierigkeiten hat, sich allgemein irgendwas zu merken. Und die fette Dame schreckt er aus ihrem Nickerchen so hoch und dann fragt sie so, Passwort? Und Harry sagt dann so super gelangweilt Fortuna Major und das Porträt klappt einfach zur Seite und Harry kann durch das Loch in der Wand klettern, um in den Gemeinschaftsraum zu kommen. Und zu Fortuna Major habe ich auch etwas aufgeschrieben und zwar Fortuna Major ist lateinisch und heißt Glück, sowas wie große Glücksgöttin.
Im gleichen Schuljahr wird die fette Dame ja auch noch von Sirius Black angegriffen. Vermutlich wollte er einfach nur in den Gemeinschaftsraum gehen, hatte natürlich das Passwort nicht. Und wie wir Belinda kennen, sie nimmt es alles sehr ernst und lässt ihn einfach nicht herein, auch wenn sie ihn vielleicht erkennt. Und dann zerschneidet er das Bild. Das finde ich eine total wilde Aktion.
Absolut.
Und passt auch eigentlich gar nicht so zum Sirius, den wir kennen, aber gut, das ist natürlich ein Zeitpunkt im Buch, wo wir ihn natürlich auch ein bisschen fürchten sollen. Naja, jedenfalls kann man total verstehen, dass Belinda dann auch nicht mehr das Porträt von dem Gemeinschaftsraum sein will, weil sie natürlich sehr große Angst hat, dass ihr das nochmal passieren könnte.
Absolut. Ich musste aber in dem Moment, eigentlich ist der Moment sehr dramatisch, aber ich musste über Percy ein bisschen lachen, weil der kommt ja auch dazu und erklärt mal wieder, dass er Schulsprecher ist und er ist ja auch so toll und so wichtig. Und er sagt dann auch sowas wie, naja, ich kann mir jetzt hier nicht vorstellen, dass alle gleichzeitig das Passwort vergessen haben können, weil die stehen alle ja vor dem, dem Porträt und hat sich quasi aufgestaut. Und ich fand das so lustig, weil ich mir dachte, ja, Percy, du helle Leuchte, Kerze. Du. Aber es ist ja auch so, dass das ein Ereignis ist, dass das Bild zerstört ist, das Gemälde, dass Dumbledore und McGonagall ja auch dazu gerufen werden. Also das ist nichts, was alltäglich passiert. Nee. Und abgesehen davon ist natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, weil wir jetzt wissen, Sirius ist im Schloss gewesen. Und Dumbledore weist McGonagall dann an, dass sie Filch sagt, dass er das Bild restaurieren soll. Und da habe ich mich gefragt, das ist sehr viel Arbeit. Also so diese Restauratoren.
Total. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job.
Ja. Und weißt du, wie lange das dauert, bis die da mal kleines Eckchen restauriert haben? Das dauert Monate im Zweifel.
Und es ist ein magisches Bild, dürfen wir nicht vergessen.
Genau.
Und man merkt keinen Unterschied. Es ist ja nicht so, dass man später sagt, oh, da merkt man noch irgendwie Risse oder Filch, der kann das nicht so gut oder so. Nee, das ist perfekt restauriert worden. Und dann denke ich mir wiederum so, Chapeau, Argus, da hast du mal volle Arbeit geleistet.
Hast du uns wieder alle überrascht, ohne Magie, so als Squib hat das geschafft.
Vielleicht hat aber auch Madame Pince ihm geholfen.
Na, vielleicht haben die schöne Abendstunden über dem Porträt verbracht und haben ganz nett gemeinsam ein Hobby gehabt für kurze Zeit.
Ja, schade, dass ihr mein Augenbrauen-Game gerade nicht seht.
Nee, ja. Ihr könnt es euch schon denken.
Ja.
Naja, auf jeden Fall möchte die fette Dame ja nicht zurückkommen. Sie findet das alles gruselig.
Es ist auf jeden Fall gar nicht so leicht, einen Ersatz für Belinda zu finden. Und der einzige Nachfolger, der in Frage kommt, ist natürlich Karl. Wie soll es anders sein?
Es hat sich ja sonst niemand gemeldet. Er war der Einzige, der es freiwillig macht. Und dann musste man sich wohl damit zufrieden geben, weil Dumbledore offenbar nicht die Autorität unter Porträts hat, jemandem vertrauenswürdigeren anzuweisen, dass er das jetzt für bestimmte Zeit übernimmt. Das heißt, es wird Karl. Und keiner ist ja so richtig zufrieden mit der Auswahl, weil Karl ständig versucht, die Schüler zu Duellen herauszufordern. Und dann denkt er sich auch noch lächerlich komplizierte Passwörter aus. Das ändert er manchmal mehrmals am Tag. Und Seamus hält Karl nämlich für komplett verrückt. Wobei ich glaube, dass er da nicht mit der Einzige ist. Percy, ich weiß nicht, wenn diese Folge spreche oft über Percy. Seit Wochen und Monaten habe ich nicht über Percy gesprochen. Aber Percy fordert dann ja, dass jemand anderes diese Aufgabe übernimmt. Aber es möchte keiner machen. Das heißt, Sir Cadogan muss den Eingang zum Gemeinschaftsraum beschützen.
Harry zum Beispiel hat seine Freundlichkeit, die er ja anfangs gegenüber Karl hatte, auf jeden Fall endgültig verloren, weil als Sir Cadogan ihn einmal wieder zu einem Duell herausfordern möchte, da sagt Harry einfach nur zu ihm, halt den Mund. Und das ist nun wirklich nicht mehr die Höflichkeit, die wir von ihm am Anfang kannten.
Karl feiert natürlich auch Weihnachten, offenbar.
Logisch.
Feiern auch Porträts Weihnachten. Und dabei ist er auch nicht alleine, sondern es gesellen sich zu ihm ein paar Mönche. Natürlich ist auch sein fettes kleines Pony dabei.
Es ist noch jemand dabei, nämlich einige ehemalige Schulleiter aus Hogwarts.
Ach so,
Aktion.
Wie kommen die denn dahin?
Ja, die waren dann auch durch die Porträts.
Hat er die eingeladen und meinte, ich habe hier guten Met?
Das ist schon witzig.
Pony? Ja, total bescheuert. Jedenfalls begrüßt er Harry und seine Freunde fröhlich. Zur Abwechslung hat er wohl richtig gute Laune. Er ist dabei nämlich auch ein bisschen betrunken. Und das Passwort in diesem Moment ist fieser Hund.
Er hat vor allem auch schon Schluck auf.
Und Sir Cadogan lässt sie dann aber auch rein. Er ist aber auch unnötig laut dabei. Also ich glaube, er hat auch keine Kontrolle mehr darüber, wie er spricht. Als das Trio in den Gemeinschaftsraum gehen will, treffen sie vor dem Porträt auf Neville, der ist den Tränen nahe, weil er hat das richtige Passwort natürlich nicht, wie immer. Und er hat den Zettel verlegt, wo die Passwörter draufstehen. Er hat die sich nämlich notiert. Und ich glaube, der Tipp, der kam von Sir Cadogan selber. Ich glaube, Karl hat gesagt, schreib dir das auf, wenn du es nicht merken kannst.
Wahrscheinlich.
Karl möchte ihn nämlich jetzt nicht reinlassen, ist aber erstmal freundlich zum Trio und sagt sowas wie, ja, einen guten Abend, die edlen jungen Freischützen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das heißt. Karl ist sauer auf Neville, weil er ihn nicht reinlassen will, weil er das Passwort nicht hat und sagt dann zum Trio, kommt und legt diesen Taugenichts, also Neville, in Ketten. Er ist nicht gewillt, sich Eingang zu meinen Gemächern zu erzwingen.
Der ist so radikal, ey.
Der möchte ihn nicht reinlassen.
Radikal.
Okay, sorry. Radikal, ja genau. Ist auch ein Pokémon, radikal. Okay, jetzt führt's zu weit. Harry hat natürlich das richtige Passwort und kann diese Situation noch komplett abkürzen. Das Passwort ist nämlich Metzgen. Metzengerstein. Metzengerstein.
Ich weiß es auch nicht so genau. Was ist das überhaupt?
Und ich glaube, Sir Cadogan hatte gehofft, dass diese Situation ein bisschen mehr eskaliert, weil Harry findet, dass er ein bisschen enttäuscht wirkt und auch eher widerwillig das Loch zum Gemeinschaftsraum freigibt. Weil der mag das halt, ne? Diese Art von Aufruhr.
Auf jeden Fall.
Harry möchte dann kurz danach, auf jeden Fall am nächsten Tag oder übernächsten Tag, zum Frühstück durch das Porträt gehen, also geht dann von der anderen Seite. Und da ruft Karl ihm hinterher, dass er sich ihm stellen solle und bezeichnet Harry als räudigen Köter.
Charmant.
Das ist so bescheuert. Ich meine, wie unhöflich ist das? Du willst nur zum Frühstück gehen und das Gemälde schreit ja den Gang entlang, dass er sich stellen soll. Und räudiger Köter ist wirklich gemein.
Das stimmt. Ja, wir wissen ja, dass Sirius Black inzwischen an den Zettel mit den Passwörtern gekommen ist, dank Krummbein. Und weil er jetzt die Passwörter hat, lässt Karl ihn ja auch in den Gemeinschaftsraum.
Ja, und darauf ist er auch noch stolz, ne?
Ja, und das führt natürlich dazu, dass Sirius den Jungsschlafsaal von Harry und Ron unsicher machen kann. Und das wird natürlich nicht akzeptiert. Er wird umgehend als Durchgangsporträt gefeuert und wieder in den 7. Stock verfrachtet. Und die fette Dame übernimmt wieder. Das finde ich aber auch krass, weil offenbar findet sich wirklich jetzt auch kein anderer. Und vielleicht hat die fette Dame inzwischen so ein bisschen das Gefühl, naja, Sirius Black hat jetzt das erreicht, was er wollte und lässt sie jetzt in Ruhe.
Ja.
Und sie bekommt ja auch extra Sicherheitspersonal zugeteilt quasi. Ja. Ne?
Ich habe noch eine Frage. Mhm. Ich glaube, es war richtig dumm, Sir Cadogan überhaupt einzustellen, weil er ja offenbar überhaupt nicht gecheckt hat, was so richtig sein Job war, also abgesehen davon, als rumzupöbeln. Oder er ist nicht richtig eingewiesen worden, ne? Dass er keine fremden alten Männer in den Schlafsaal lassen soll. Das hätte man ihm ja vielleicht sagen können, weil als er gefragt wird, ja, Karl, hast du denn eigentlich jemanden hier durchgelassen, also so einen Mann? Ja, weil der hatte das Passwort und ist auch noch richtig stolz darauf. Das heißt, er hat, glaube ich, keine richtige Einweisung bekommen. Und hat Sirius einfach absichtlich durchgelassen, weil er hatte ja das Passwort. Also, das ist ja schon mal Quatsch. Und dann frage ich mich, was sind das für eine Sicherheitsmaßnahme für die fette Dame, die sich ja nicht mehr traut, alleine in ihrem Porträt zu sein? Das sind Sicherheitstrolle?
Genau. Finde ich jetzt auch nicht so beruhigend, ehrlich gesagt.
Wo kommen die her? Und auf wen hören die? Sind die nur in ihrem Porträt?
Nee, das verstehe ich nämlich auch nicht. Nee, die laufen da wirklich
rum. Die laufen
in
dem Gang.
Ja.
Was sind Sicherheitstrolle? Wo kommen die her? Auf wen hören die? Und sind die sicher im Umgang mit Kindern? Sind Fragen, die ich hier genauso notiert habe.
Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Wie groß sind denn Sicherheitstrolle? Also Bergtrolle und so wissen wir, sind sie recht groß.
Es sind keine Bergtrolle, es sind Sicherheitstrolle.
Jetzt weiß ich nicht mehr.
Bergtrolle kommen aus dem Berg und Sicherheitstrolle kommen aus der Sicherheit.
Ah ja.
Na so gut. Ist es nämlich.
Dann wissen wir es jetzt. Ja, also weiß ich nicht.
Ich finde es auch ganz, ganz
aber
schwierig.
Wenn es Sicherheitstrolle gibt, sind die nur da, um allgemein den Gang zu sichern? Oder sind die nur da auf Bitten von Belinda, die sagt, ich fühle mich hier nicht sicher, ich brauche Sicherheitstrolle? Weil, wenn die Sicherheitstrolle wirklich sicher wären, hätte man die ja vielleicht vorher schon dahin tun können, bevor es überhaupt zu einer Situation mit Sirius kommt, wenn Sicherheitstrolle gut sind.
Ich glaube, das ist eher so ein altertümliches Ding. Also ja, ich glaube, heutzutage würde man nicht mehr Sicherheitstrolle verwenden. Aber weil sie das vielleicht noch so aus ihrer Zeit kennt, hat sie darauf bestanden. Ja. Und dann hat Dumbledore gesagt, ja, gut, dann machen wir das.
Okay, aber die Sicherheitstrolle hören dann auf Naja, im besten Fall auf Dumbledore und auf jeden Fall auch auf McGonagall.
Ja, es gibt ja keine Vorfälle. Also die können ja jetzt wirklich nicht blutrünstig sein oder so.
Nee, aber ich finde es merkwürdig. Und wenn mein Kind zu dieser Zeit in Gryffindor in den Schlafsaal müsste, würde ich mich fragen, ist mein Kind wirklich sicher? Ich würde sagen,
ich kann
nein.
es dir beantworten. Auf gar keinen Fall. Es ist niemals sicher in Hogwarts.
In Vorbereitung für das Trimagische Turnier wird dann ja das ganze Schloss auch auf Hochglanz gebracht. Und unter anderem werden auch die Bilderrahmen gereinigt. Und da habe ich mich gewundert, vielleicht haben ja auch Belinda und Karl Glück und deren Bilderrahmen werden richtig schön sauber gemacht.
Ich hoffe es für sie, wobei ich auch nicht glaube, dass die anderen Schüler so weit nach oben gelangen in Hogwarts. Aber man weiß ja nie.
Ja, und wenn, dann vermutlich eher der Bilderrahmen von der fetten damals von Zirkus.
Ja, auf jeden Fall. Belinda weiß ja auch, dass Harry Schulchampion geworden ist. Sie erfährt es nämlich von Violet, ihrer Freundin. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, woher weiß denn Violet das? Hängt sie etwa im Pokalzimmer und hat das alles mitgehört, was da unten passiert ist?
Ja, oder weiter unten. Und die haben sich unten dann schon abgesprochen, die Gemälde.
Ja. Ja, es wandert immer so weiter hoch und Violet, sobald sie es erfährt, rast sie zu Belinda und erzählt es ihr.
Belinda spricht ihn an, als Harry durchs Porträt möchte. Das Passwort in diesem Moment ist Quatsch. Und Violet ist ja auch da und sagt dann, es ist doch gar kein Quatsch, du bist der Champion. Und dann sagt Belinda, nein, wie? Das ist das Passwort. Und danach schwingt sie auch zur Seite, damit Harry eintreten kann. Das ist nämlich richtig witzig. Ja. Auch wieder so ein random Passwort einfach.
Sehr süß. Irgendwann später ist sie einmal ganz schön genervt, weil Ron und Harry werden von Hermine gerufen, gerade als sie das Passwort sagen und in den Gemeinschaftsraum wollen. Und Hermine überredet die zwei dann aber in die Küche zu gehen, wo ja Dobby ist. Und Belinda hängt aber dann offen einfach rum und beschwert sich ja auch darüber, so von wegen, ja und ich bleibe jetzt hier die ganze Zeit offen stehen oder was? Wo ich mir so dachte, entscheidet sie das nicht, dass sie auf und zu geht?
Ja, keine Ahnung.
Also wenn das ein automatischer Mechanismus ist, dass sobald jemand das richtige Passwort sagt, dass sie aufschwingt, dann kann aber Karl auch nichts dafür, dass er Sirius Black reingelassen hat.
True.
Dann ist es ein bisschen unfair.
Aber vielleicht ist sie so in der Schwebe so, soll ich jetzt offen bleiben, soll ich nicht? Was wollt ihr? Macht ihr mal hinne? Erklärt.
Weil als Harry mit dem Tarnumhang rausgeht, kann sie ja auch wieder zugehen.
Ja, vielleicht ist sie auch ein bisschen zickig einfach an dem Tag.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Sie ist einfach zickig.
Wenig später ändert sie ja auch das Passwort dann zu Lichterfee. Und dann dachte ich mir so, was geht bei Belinda ab mit diesen ganzen neuen Passwörtern?
Mhm.
Und dann steht ja auch schon der Weihnachtsball vor der Tür. Und auch Belinda ist nicht allein an diesem Tag. Sie hat natürlich wieder Besuch von ihrer Freundin Violet. Beide sind ziemlich betrunken. Überall liegen leere Schachteln von Schnapspralinen herum. Also die haben da ordentlich gefuttert. Und als dann das Passwort genannt wird, also Lichterfeen, ruft Belinda lallend, Fichterlehen, so ist es, und schwingt zur Seite. Also sie kann schon nicht mehr richtig sprechen, aber wenigstens hat sie erkannt und hat sich gemerkt, was das aktuelle Passwort ist, sodass sie auch aufgehen kann.
Das stimmt. Also,
crazy. Später muss Harry dann nochmal an Belinda vorbei und Belinda und auch Violet dösen in ihrem Porträt. Ich sag schon in ihrem Porträt, weil Violet und Belinda sind einfach Best Friends forever und das ist deren gemeinsames Porträt. Ja. Und Harry muss richtig laut Lichterfeen rufen, damit die beiden aufwachen. Und das finden beide richtig doof und sind ziemlich verärgert darüber, weil er sie so unsanft geweckt hat. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wie hätte das denn sonst machen sollen? Kann man da anklopfen oder? Nee. Ne? Also von daher ging es ja nicht anders. Warum schlafen die auch dann zu so einer frequentierten
Tageszeit? Ja, die müssen noch ihren Rausch ausschlafen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und irgendwann danach wechselt dann das Passwort zu Bananeneis. Und dann dachte ich mir so, vielleicht hat sie Bananeneis ausgewählt, weil sie Bananeneis vermisst, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob man als Porträt so oft an Eis kommt, wobei die kommen auch an Schnapspralinen, ne? Aber gut.
Es muss ja irgendwo nur in irgendeinem Porträt sein. Aber wer malt schon Bananeneis?
Ja.
Vielleicht nur Zitroneneis.
Genau, ja, eben. Die kann ja nicht einfach zu Florian gehen und sagen, gib mir mal hier einen Bananensplit.
Nee, stimmt.
Ganz am Ende vom Trimagischen Turnier bekommt Harry ja nochmal Besuch von Mrs. Weasley und Bill. Und Bill will so ein bisschen Smalltalk führen mit Harry und fragt dann tatsächlich nach dem verrückten Ritter, ob der noch da ist. Und Harry kann dann natürlich aus dem Vorjahr sagen, ja, den kenne ich zufällig, der ist noch da. Also Bill hat ihn offenbar auch nicht vergessen und er war auch schon 5 Jahre vorher crazy in Hogwarts unterwegs.
Mhm. Im 5. Schuljahr am Anfang weiß Harry tatsächlich schon wieder nicht das Passwort, um in den Gemeinschaftsraum zu kommen. Aber diesmal kann Neville ihm aus der Patsche helfen, denn zum ersten Mal kann Neville sich ein Passwort merken. Denn es ist diesmal Mimbelus Mimbletonia und den hat Neville ja kurzzeitig vorher geschenkt bekommen. Nur leider hält sein Glück ja nicht so lang. Also wenn das Passwort jetzt das ganze Schuljahr da wäre, dann wäre das super. Aber es wechselt ja leider dann doch auch bei der fetten Dame hin und wieder mal.
Ja. Und das heißt übrigens Mimbelus Mimbelantonia.
Ja, stimmt.
Wollte ich nur mal sagen.
Das wäre so witzig, wenn ich mit KI so ein Bild erstellen würde, wie ich als Mimbelus Mimbeltonia, so eine Fusion, weißt du?
Ja, mach das mal. Ich möchte das gerne sehen. Es kommt auch in diesem Schuljahr vor, dass Belinda einfach eindöst und ihren Kopf an den Rahmen lehnt. Sie wird aber von Harry und Rons Gespräch wach und fordert die beiden auf, das Passwort zu nennen, weil sie ihnen nicht den ganzen Abend zuhören will. Auch da ist sie wieder ein bisschen zickig, würde ich behaupten.
Sie braucht ihren Schönheitsschlaf.
Total. Am Ende von Harrys 5. Schuljahr rennt der ja dann aus dem Schlafsaal und möchte raus. Und da erinnert die fette Dame ihn noch daran, dass jetzt das Festessen anfängt und er es gerade eben noch pünktlich schaffen kann. Aber Harry hört nicht auf sie und läuft einfach weiter.
Ja, er hat ja Wichtigeres zu tun.
Yes. In Harrys 6. Schuljahr ist das erste Passwort Krönungsmahl.
Mm.
Es wird immer wilder.
Mhm.
Ich finde es auch immer lustig, weil Belinda bekommt ja auch einiges an Klatsch mit, weil es stehen ja immer voll viele Leute vorm Porträt und quatschen über das, was sie halt gerade reden. Und das kriegt die ja eigentlich immer alles mit, wenn sie dann hinhört.
Das stimmt.
Und einmal stehen Harry und Ron vor der fetten Dame und Ron fragt sich laut, ob Hermine mit Krumm geknutscht hätte. Und danach sagen sie auch das Passwort und sie lässt sie durch, kommentiert aber auch nicht das, was sie da gerade mitbekommen hat, was ich crazy finde, weil ich finde, ja, da hätte sie ja immer einen flotten Spruch sagen können. Das Passwort ist in diesem Fall Flitterkram. Aber die fette Dame sieht gar nicht so gesund aus. Sie ist nämlich ziemlich blass und zuckt zusammen, weil Ron so laut spricht.
Ja, das könnte natürlich daher kommen, dass sie mal wieder verkatert ist. Also ich vermute, inzwischen hat Belinda leider ein kleines Alkoholproblem mit Violet gemeinsam entwickelt.
Ja, absolut.
Die waren nämlich wieder Weihnachten unterwegs und haben wohl einen 500 Jahre alten Wein getrunken. Du, da wäre mir am nächsten Tag auch nicht mehr so gut.
Ja, absolut. Es ist aber auch lustig, weil, also nein, es ist eigentlich gar nicht lustig, weil das Passwort hat sich auch wieder geändert und heißt jetzt nämlich Abstinenz.
Oh, das scheint so ihre Phasen zu verdeutlichen. Ja. Vielleicht hat sie versucht, auf den Alkohol zu verzichten.
Total, weil erst war es Flitterkram und ich finde das also ich finde, das könnte auch für Kurze stehen, ne? So Flitter, so tüt, 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 alles weg,
ja,
ne? So lustig. Und dann wurde es zu viel und dann ist es Abstinenz geworden.
Mhm.
Das ist doch crazy, oder?
Total. Ja, einmal, als Harry sehr spät nachts erst zurück zum Gemeinschaftsraum kommt und sie aufwecken muss, da behauptet sie einfach, sie hätte das Passwort gerade noch geändert, weswegen er jetzt natürlich nicht reinkommen kann. Und jetzt müsse er ja wohl auf dem Korridor schlafen. Und das finde ich ganz schön frech, weil erstens kennt sie ja Harry, ne? Also das frage ich mich sowieso immer. Also so jemanden wie den berühmten Harry Potter, den müsste sie ja eigentlich kennen und einfach auch mal so reinlassen können, wenn da jetzt wirklich das passiert wäre und sie das Passwort gerade frisch geändert hätte.
Viel Safttrank, Antonia.
Ja, stimmt. Nee, das geht dann also nicht. Okay, das kann man dann ja auch irgendwo nachvollziehen. Aber Harry wird dann ja anderweitig abgelenkt und eilt dann doch wieder zurück zu Dumbledore, weil er hier diese Erinnerungen mit ihm angucken muss und so. Ja, und als er wegrennt und die fette Dame natürlich denkt, oh, jetzt habe ich ihn wirklich verjagt, da gibt sie zu, dass es auch gar nicht stimmte mit dem Passwort ändern, sondern sie war wahrscheinlich wieder hier eine Diva und zickig und wollte ihn einfach nur nicht reinlassen, weil er sie so spät geweckt hat.
Ja, genau.
Frech.
Da wollte sie ihm so ein bisschen einen reinwürgen, ne?
Ja, voll.
Nachdem Dumbledore dann gestorben ist, kommt Harry auch nochmal am Porträt vorbei und die fette Dame hat wohl schon mitbekommen, dass Dumbledore tot ist, möchte es aber irgendwie nochmal bestätigt bekommen und fragt auch Harry dann danach direkt. Mhm. Harry bestätigt das natürlich und daraufhin stößt sie einen klagenden Schrei aus, der so alles so tief erschüttert und sie schwingt dann auch sofort zur Seite und fragt auch gar nicht nach dem Passwort. Also ist, glaube ich, das erste Mal, seit wir ihr begegnen, dass sie nicht auf das Passwort besteht. Also ja, das ist auf jeden Fall krass.
Scheint sie wirklich sehr aus der Bahn geworfen zu haben.
In Harrys siebten Jahr bekommen wir dann aber nichts mehr von Belinda mit.
Natürlich nicht.
Aber wir wissen von Sir Cadogan, dass der Schlachten liebt. Und es kommt ja zu der berühmten Schlacht um Hogwarts. Er rennt dann während der Schlacht von Bild zu Bild und ermutigt die Kämpfenden mit Worten. Also der ist dann da mit dabei, der findet es richtig toll. Super. Der denkt sich, jetzt passiert hier mal wieder was.
Das finde ich gut. Ja, also wie gesagt, eigentlich hat er ein gutes Herz.
Ja, ist halt, ja. Vielleicht verstehen wir seinen Humor nicht.
Ach, der ist schon ein kleiner Aufschneider, aber eigentlich ja ganz okay. Er ist auf jeden Fall kein schlechter Mensch, sagen wir mal so.
Man muss auch dazu sagen, die Gemälde, beide, die können uns nichts mehr anhaben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man einem Gemälde sagen soll, dass es weniger trinken soll.
Nein.
Ja, also es sind Gemälde. Und du hast ja schon am Anfang gesagt, dass das ja gar nicht die richtige Seele ist, sondern das ist das, was,
angelehnt,
wie man es in Erinnerung hat, angelehnt daran. Das heißt, die können so sein, wie sie sind. Und dann sind die entweder lustig, nervig oder liebenswert, wie auch immer. Aber es sind am Ende ja auch dann nur Gemälde.
Also ich meine, ich sag mal so, Karl ist stets bemüht.
Ja, kann man so sagen.
Ja, aber er ist ein kleiner Selbstdarsteller. Aber die fette Dame, die finde ich schon wirklich unterhaltsam. Also sie hat auf jeden Fall einen Sinn für ein gutes Leben. Sie isst und trinkt gerne, vielleicht mal ein bisschen einen Überndurst. Aber ich meine, sie ist ein Gemälde, was soll ihr denn passieren? Ja. Also gut. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass die fette Dame im Film da noch so ein bisschen mehr Charaktertiefe bekommen hat, dann durch die Szene im dritten Teil. Das ist ja auch wirklich witzig und habe ich jetzt eigentlich auch gar nichts dagegen, dass man sie auch, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe sie immer später dann auch in den Büchern als diese Opernsängerin gesehen. Das war sehr prägend im Film.
Ja, absolut. Und es war ja auch passend, das hatten wir ja schon gesagt. Und ich finde es auch überhaupt gar nicht schlimm.
Nee.
Also da mit der fetten Dame kannst du machen, was du willst im Film. Also.
Das stimmt. Also schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet. Und lasst uns auch auf Campfire darüber diskutieren.
Wir sind allzeit bereit. Und jetzt sind wir auch schon wieder fertig mit dieser Folge. Ich bin überrascht, wie lang sie geworden ist.
Ja, das stimmt. Aber ich habe natürlich noch eine Eulenpost dabei.
Yes. Tell us, tell us, tell us, tell us.
Ich habe noch eine Eulenpost gefunden und zwar bei Spotify. Und zwar von Helena. Sie schreibt, hi ihr zwei, ich habe eine Frage für die Eulenpost. Kann man, wenn man als Animagus ein Fisch oder sowas ist, dann auch unter Wasser atmen? Könnt ihr das bitte, bitte, bitte beantworten? Ich würde mich sehr freuen. Ich höre euren Podcast schon seit 2 Jahren und bin ein großer Fan. Liebe Grüße, eure Helena.
Danke für deine Eulenpost, Helena, und deine coole Frage. Und ich würde sagen, wenn du ein Animagus bist, das unter Wasser lebt, dann kannst du dort auch schwimmen und atmen und alles. Also ich glaube, du übernimmst die Fähigkeiten des Tieres. Vielleicht ist es am Anfang komisch, dass du dich eingrooven musst, aber ich glaube, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen.
Was ja äußerst unpraktisch wäre, ein Fisch zu sein, weil das hieß es ja, dass du an Land nicht atmen könntest.
Ja, genau.
Das heißt, du kannst dich nur verwandeln, wenn du gerade Wasser in der Nähe hast. Dann sonst hat sich das Animagus-Werden ja sich gar nicht gelohnt eigentlich. Also das ist ja Worst Case, oder?
Absolut. Also es wäre wirklich doof. Aber ist es nicht auch so, wenn du fliegen kannst, dass es ein bisschen dauert, bis du das sicher kannst? Hatten wir das nicht mal in der Folge gesagt, dass wenn du Adler wirst oder so, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen, dass du schon noch ein bisschen dich vertraut machen musst, quasi mit dem Fliegen selber, mit einem anderen Element.
Aber bei Wasser, ich meine, wie soll denn Fisch atmen ohne Wasser?
Genau.
Das geht ja nicht.
Ja, egal, Fisch oder Schwimm oder irgendwas, ne, die brauchen das ja zum Überleben. Und dann ist ja auch noch total doof, Animagus soll ja eigentlich auch das, was du machen möchtest, quasi erweitern und dich bereichern. Aber Fisch
schränkt dich ja
bereichert
voll
dich
ein.
Halt null.
Nein.
Weil, außer du willst quasi die Meermenschen da oder so beobachten oder den Kraken, wenn das deine größte Lebensaufgabe ist, okay, aber.
Ja, und selbst wenn du nicht stirbst, wenn du dich an Land verwandelst, du kannst dich ja nicht fortbewegen. Dann zappelst
absolut
du da halt so rum. Das ist ja ehrenlos.
Stell dir vor, du wirst geangelt, Toni.
Nein.
So richtig kacke.
Alleine deswegen würde ich schon kein Animagus werden wollen, weil ich so Angst hätte, ein Fisch zu werden. Das wäre ja sau doof. Oh mein Gott.
Ja, eigentlich alles, was auf ein bestimmtes Territorium angewiesen ist.
Ja, oder du wirst eine Schnecke, das ist auch nicht so geil. Aber wenigstens kann sie überleben.
Ja, aber zum Beispiel Eisbär ist auch total kacke, weil das ist hier bei uns super auffällig. Stimmt. Du kannst hier als Eisbär nirgendwo raus, nur verdeckt und dich darf keiner sehen.
Ja, oder Elefant.
Ja, absolut. Weil wenn du so ein Reh bist oder ein Hirsch oder ein Fuchs oder ein Dachs oder so, gar kein Problem.
Ja.
Genau, Marienkäfer ist dann noch am besten, weil das
unauffällig
ist halt ist, nur im Winter dann nicht so optimal. Aber irgendwas ist immer.
Ja, irgendwie schon sehr unpraktisch eigentlich das Ganze. Also Hund ist eigentlich das Beste oder Katze oder so.
Ja, Hund oder Katze.
Ja, Mini hat mal wieder alles richtig gemacht.
Weil, wenn du ein Vogel zum Beispiel bist, wenn du ein Adler bist und du musst in ein Gebäude rein, ist halt auch kacke, weil dich werden alle wieder raustragen, wenn sie dich sehen. Weil sie denken, sie retten dich.
Ja, das stimmt.
Ja, es ist nicht so optimal. Oh je,
nee. Also Fisch kann ich nicht empfehlen als Animagus. Eher ungünstig. Aber danke für die lustige Eulenpost. Und Helena hat uns auch verraten, dass sie uns bald auch eine richtige Fanpost schreiben wird. Wir sind gespannt.
Sehr gerne. Und dann haben wir es geschafft.
Ja.
Die Sommerpause naht.
Stimmt.
Das ist hier heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Dann verabschieden wir uns kurz und kehren dann
froh und munter
Anfang August wieder zurück. Da sind wir dann wieder am Start. Wir fahren in den Urlaub und machen ein bisschen Pause.
Yes.
Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja auch unsere alten Folgen anhören.
Genau, die wird es nämlich jetzt auch ab und zu bei Campfire geben. Das heißt, da könnt ihr dann nochmal alte Folgen mit uns gemeinsam sozusagen erleben. Und denkt auch daran, dass ihr in unseren Merch-Shop vorbeischauen könnt, denn wir haben neuen Merch rausgebracht. Und passend zum Sommer gibt es ja jetzt auch eine Cap.
Richtig, die ich übrigens schon habe. Und wer nimmt sie mit in Urlaub?
Natürlich.
Ich.
Na klar. Und das Tanktop doch bestimmt auch.
Ja.
Das ist ja auch sehr sommerlich. Schon. Das habe ich auch. Also, wir haben, glaube ich, nicht das Gleiche. Oder? Haben wir?
Aber ich bin so ein bisschen verliebt. Ich habe ja dieses Buch-T-Shirt und das hatte ich jetzt schon inflationär oft an. Dafür, dass ich es noch gar nicht so lange hier habe, muss ich ehrlich sagen.
Das finde ich
gut. Die Farbe so schön.
Ja, die Farbe ist wirklich schön.
Und ich habe es mir wieder größer bestellt und das ist für den Sommer auch optimal, weil es ist richtig schön luftig. Also ich liebe, also das T-Shirt liebe ich. Und jetzt sind es halt mit den Pullis nicht so optimal.
Ich finde auch, die Qualität ist diesmal noch besser geworden als bei den weißen Shirts vom Anfang.
Absolut.
Ist richtig schöner Stoff.
Ja, total. Deshalb trage ich es vielleicht so gerne, weil der fällt so schön. Und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gewaschen. Ist immer noch. Ist schön, schön weich, aber du hast recht. Okay.
Cool.
Und dann freuen wir uns, wenn wir uns nach der Sommerpause wieder hören. Und
genießt den Sommer, Leute.
Genau. Alle, die jetzt in Urlaub fahren, schönen Urlaub. Und alle, die noch fahren, freut euch auf einen schönen Urlaub.
Und alle, die zu Hause bleiben, esst ganz viel Eis in der Eiscremestube.
Richtig.
Dann würde ich sagen, wir hören uns in 3 Wochen wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
Das wäre Trenner gewesen. Mal gucken, ob du den erkennst.
Achso, ich muss ein Zitat sagen. Richtig?
Ja, sogar 2.
Spricht die so wie die dritte?
Wenn du sie wie im Film sprichst, dann kannst du sie so singend machen.
Aber im ersten Teil sagt die noch so Passwort. Da redet die ganz tief.
Im Film?
Ja.
Ja, aber iconic ist natürlich die singende.
Ja, aber ich singe jetzt nicht. Aber ich kann ja sie ein bisschen höher sprechen.
Ja. Nee, das kommt gar nicht.
Weißt du, was ich immer ein bisschen unangenehm finde? Wenn Leute, wie zum Beispiel so eine Caro, in unseren Podcast reinhören und dann hören die, das Erste, was die hören, ist mein Zitat.
Ach so.
Zum Beispiel von dem sprechenden Hut oder sowas random. So, wo ich so komplett komisch spreche. Oder von Moody.
Das ist überhaupt nicht unangenehm.
Das Moody-Zitat ist das Schlimmste. Oder Dobby. Höchst unangenehm.
Nein, das ist gar nicht schlimm.
Ich finde das sehr unangenehm. Nein. Na gut.
Nein. Sprach an.
Alleine, wenn ich deine Blicke sehe, dann ist es schon unangenehm.
Achso, ja, ich finde, es ist für mich ja auch immer überraschend, wie du das jetzt sprichst. Es amüsiert mich.
Und ich denke jetzt aber immer daran, dass Basti sagt, ich könnte auch Synchronsprecherin sein. Ich finde es toll, dass er das gesagt hat. Davon träume ich immer. Davon zehre ich mich an schlechten Tagen.
Wirklich?
Sagt man das so?
Ja, theoretisch sagt man das so, aber... Na gut. Sprachanthem. Achso. Ja. Sprachanthem. Hello. It's me. Sprachanthem. Und der Hut wird ihn dann in ein Gryffindor verwandelt haben. Der hat ihn einfach verzaubert.
Hokus pokus fidibus.
Sprachanthem.
Nee, ich habe das einfach übersehen. Ja, ich sag ja, das ist wirr bei mir gewesen. Okay.
Das ist nicht so schlimm. Sprachanthem.
Nimmt, wie heißt der Kai?
Sprachanthem.
Ich muss pissen.
Willst du jetzt gehen?
Ich gehe schnell und du redest einfach weiter. Du kannst es ja erzählen.
Es ist ja eh nicht so lang. Beeil dich einfach. Sprachanthem. Ich bin so ein bisschen verwirrt von mir selbst. Sprachanthem.
Herrlich. Ich musste mich ein bisschen beömmeln auf Klo.
Ich muss auch kurz.
Ich finde es auch schön. Ich habe dich mitgenommen und habe dich aber Ton ausgemacht und habe dich dann noch so auf Klo gefragt, hörst du mich? Einfach nur, um zu testen, ob du jetzt hörst, dass ich pinkel. Ja.
Sprachanthem.
Fortuna Maja.
Sprachanthem. Bla 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 bla. Genau, und dann stellt sich natürlich allen die Frage, wer das machen möchte. Nee, das stellt sich hier. Was habe ich denn hier geschrieben? Ich bin ganz durcheinander hier in diesem Absatz. Das macht gar keinen Sinn. Wo sind wir denn? Und jetzt ist sie wieder kaputt. Ich bin ganz verwirrt. Das ist so durcheinander. Und durch das kaputte Gemälde der fetten Dame wird von der Wand genommen und durch das Porträt von Sir Cadogan ersetzt. Das kann ich auch jetzt sagen. Mhm. Das macht doch Sinn.
Ja.
Das kaputte Gemälde von Belinda wird dann von der Wand genommen und durch das Porträt von Sir Cadogan und seines fetten Ponys ersetzt.
Aber auch ein bisschen wild, weil wir gerade schon über die Restaurierung gesprochen haben, die Phil schon vorgenommen hat.
Ich sag und doch, jetzt wird es gerade erst abgehalten. Ja, das ist doch, ich sag, wenn du vorher lesen würdest, wie das hier steht. Okay, was? Ich bin ganz verwirrt. Ich bin nicht verwirrt, ich bin verwirrt.
Aber du bist auch Widder. Ach nee, du bist
Stier. Nein, ich bin Stier.
Stimmt,
ich bin der erste Stier, Leute.
Ach, du bist Stier.
Egal, sag jetzt irgendwas Gutes, damit ich hier von meinem Down wegkomme. Sprachanthem. Ich war jetzt schon verwirrt. Ich bin so, hä? Sprachanthem.
Ich weiß nicht, warum. Ich mich. Völlig neues Buch hier bei mir.
Sprachanthem. Ach so, ich habe noch eine Stelle vorher.
Ja, sorry, okay, sorry. Ich weiß nicht, wie gesagt, passiert mir nie,
Antonia. Sprachanthem. Ich musste nur kurz was trinken. Weil von diesem ganzen Gequatsche wird meine Kehle immer ganz trocken. Ich weiß auch nicht, warum du nie was trinkst, während wir sprechen.
Ich hatte am Anfang mal ein Wasserglas bei einer Aufnahme stehen. Und ich trinke ja Sprudelwasser. Und ja, das hat dieses Gespudel, das habe ich nicht gehört, aber man hat auf der Aufnahme gehört. Und danach habe ich gesagt, dann nehme ich jetzt kein Wasser mehr mit zur Aufnahme. Und ich finde auch, man hört das auch, wenn du was getrunken, also vielleicht auch nur, weil ich das natürlich höre in deinen Geräuschen. Ich schneide das ja raus, während ich spreche, dass du die Flasche aufdrehst oder so.
Ja.
Aber ich finde auch, dass man das hört, wenn du einen Satz neu angefangen hast und kurz davor natürlich was getrunken hast.
Ja, natürlich. Außerdem hört man ja auch, manchmal esse ich ja auch.
Das hört man auch. Aber besonders schön finde ich auch immer diese Gähn-Antworten, wenn wir da so, ja, antworten. Ach so, das schneide ich auch meistens raus, weil das ist auch einfach weird.
Es ist auch total, aber so in einer normalen Unterhaltung und manchmal, also wir, wenn wir aufnehmen, fühlt sich das ja nicht an, als würden wir das für euch sprechen, sondern wir sprechen ja miteinander.
Ja.
Und dann verhalten wir uns ja auch manchmal so, wie wir uns gegenüber verhalten würden, ganz abseits davon, dass uns Leute zuhören. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass Leute uns zuhören, ist das gerade mal wieder ein bisschen surreal. Ja,
das stimmt. Und das Witzige ist auch, dass wir uns auch privat unterhalten und auch über Dinge sprechen, die wir niemals reinschneiden würden.
Ja.
Aber wir reden trotzdem ins Mikro.
Ja, das ist immer so.
Schön.
Sprachanthem. Bei mir ist jetzt in Vorbereitung für das Trimatische Turnier werden die...
Das Traumatische, meinst du?
Ja. Besprach an dem.
Jetzt bin ich beim Weihnachtsball. Blablabla.
Besprach an dem. Tellers? Teller? Essen? Ich habe Hunger.
Bin ein bisschen verwirrt, manchmal. Was habe ich denn hier noch so?